Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Dieses Studio hier, das hat er nie zu Gesicht bekommen. Es war schlicht noch gar nicht gebaut damals. Aber zwei Vorgänger von Thorsten und mir, nämlich Dagmar Berghoff und Hajo Friedrichs, die zeigten ihm unser damaliges Nachrichtenstudio hier bei ARD aktuell im November 1987, als er mit seiner damaligen Frau, Prinzessin Diana, Hamburg besuchte. Nun ist Charles bekanntlich wieder auf Deutschlandreise, allerdings erstmals als König. Und bevor er morgen wieder nach Hamburg kommt, standen in Berlin an Tag 2 heute politische und persönliche Termine auf dem Programm. Und ob bei den Abgeordneten des Bundestags, für den erstmals ein amtierender König sprach, oder später bei Militärs, Geflüchteten oder Wochenmarktverkäufern, immer im Fokus des dichten Programms die deutsch-britische Verbundenheit. Gret von Petersdorf.
Kann ich etwas mitnehmen, um zu probieren? Natürlich, Euer Majestät. Das zum Beispiel ist von einem kleinen Hof in Südberlin, einer Ziegenfarm. Jeden Donnerstag ist Bauernmarkt auf dem Berliner Wittenbergplatz. Regionale Produkte, oft Bio, das gefällt dem königlichen Paar. Die übrigen Marktbesucherinnen und Besucher werden akribisch kontrolliert. Die bekennende Royalistin stört das nicht.
Meine Wohnung, der ganze Balkon ist alles geflaggt, ja, auf jeden Fall. Und die Leute, die machen das mit, meine Freunde und Nachbarn, die sind sehr lieb.
Sie warten jetzt also hier am Geländer, um König Charles zu sehen. Was reizt Sie denn so sehr an ihm?
Eigentlich hat mich heute gereizt, hier Salat zu kaufen, aber jetzt, wo er da ist, schaue ich ihn mir an. Ich habe ihn schon mal gesehen, 1985, 1986, 1987 in Hamburg. Schau mal, wir sind ja alle älter geworden.
Das enge deutsch-britische Verhältnis, das neue Kapitel, das da aufgeschlagen werden soll, das ist der rote Faden des Besuchs vom Brexit, spricht keiner. Im Bundestag ist Charles III. Der erste König überhaupt, der hier spricht. Die Atmosphäre aufgekratzter als sonst, dann schwärmt der König von Gemeinsamkeiten. Und die letzten 50 Jahre haben wir zusammen gelacht, miteinander und übereinander.
And while Miss Sophie's the same procedure as every year, James.
Es geht Dinner for One. Ich weiß, das gehört für die Deutschen zum frohen neuen Jahr. Es ist auch ein Besuch in schwerer Zeit. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Großbritannien und Deutschland wieder zusammenrücken lassen. Beide Länder liefern Waffen, unterstützen die Ukraine, verurteilen Russland.
Wir sind erschüttert von der furchtbaren Zerstörung. Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit.
Im Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge im ehemaligen Flughafen Tegel sucht der König gezielt das Gespräch. Und in Finowfurt besucht er das deutsch-britische Pionierbrückenbataillon. Über breite Flüsse Brücken bauen, das ist seine Spezialität. Auch das bekommt angesichts des Kriegs in der Ukraine eine neue Bedeutung. Und hier endet das heutige Besuchsprogramm im Ökodorf Brodowin in Brandenburg. Und da ist der König wieder bei seinem Herzensthema, naturnahe Landwirtschaft. Wieder geht es um Biokäse. Er hilft bei der Produktion, daraus soll Brodowiner Königskäse entstehen. Da dieser aber 8 Wochen braucht zum Reifen, gibt es erstmal Königskuchen für Charles III.
Ich guck dich aber an. Ne?
Und ausnahmsweise mal hier im Studio, nicht wie üblich sonst, in der Schalte aus London zugeschaltet, ist jetzt unsere ARD-London-Korrespondentin Annette Ditter, die den König ja bei dem Besuch in Deutschland begleitet. Annette, schön, dass du hier bei uns bist. Du bist quasi vorgereist. Morgen kommt ja Charles dann auch nach Berlin. Aber heute die Rede im Bundestag, das erste Mal ein Monarch. Könnte man sagen, die Parlamentarier sind der Magie der Krone irgendwie erlegen?
Ja, ich war dabei als Gast auf der Tribüne und ich war total überrascht über die Standing Ovations am Ende. Das ging minutenlang, alle standen auf und Charles guckte sich um am Ende und dachte, das hört ja gar nicht mehr auf und ging dann einfach. Und dann erst, als er aus dem Saal war, verstummte das. Das hat mich sehr überrascht. In Deutschland hätte ich das so nicht erwartet. Und ja, es haben alle mitgemacht. Ich glaube, sogar die Linken, ob die geklatscht haben, konnte ich nicht sehen. Die hatten ja Kritik daran, dass man eben ein nicht gewähltes Staatsoberhaupt nicht im Parlament auftreten lassen sollte. Das ist natürlich auch eine legitime Position. Andererseits ist Prinz Charles ja nicht einfach als König hier, sondern im Auftrag seiner Regierung. Ein britischer König fährt nirgendwo hin, ohne dass er den Auftrag des Premierministers hat, das zu tun. Und diese ganze Rede hatte eben auch viele Themen, die den Briten im Moment ganz, ganz wichtig sind. Eine Wiederannäherung an Deutschland, ein engeres bilaterales Verhältnis und ganz zentral die Zusammenarbeit in der Unterstützung der Ukraine. Und ja, da sind eben ja auch Großbritannien und Deutschland die beiden größten Geber. Und die Briten wollen da immer noch ein bisschen mehr von Deutschland. Und das kam alles sehr deutlich raus. Insofern war das auch ein politischer Besuch.
Auf jeden Fall. Und da sprechen auch die Termine, die danach kamen dafür. Besuch bei ukrainischen Geflüchteten, aber eben dann auch, wir haben es im Beitrag gerade gesehen, bei dem deutsch-britischen Pionierbataillon Brückenbauer. Welche Bedeutung hatte gerade dieser Besuch bei den Militärs?
Also gerade bei der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sind die Briten schon seit einer ganzen Zeit dabei, die Deutschen ein bisschen mehr zu pushen, zu engerem bilateralen Agieren. Gerade am Anfang bei der Ukraine waren ja die Briten viel weiter vorne, waren sehr frustriert über die deutsche Position. Der britische Historiker Timothy Garton Ash hatte ja sogar ein Verb dazu geprägt, Scholzing, nachhaltige Unentschlossenheit hieß das. Da ist man jetzt natürlich einen Schritt weiter und man ist gemeinsam mit Deutschland da sehr weit. Das Problem war ein bisschen, dass die britischen Regierungen das eigentlich direkt nach dem Brexit schon wollten, dass es da eine engere bilaterale Zusammenarbeit gibt. Und die deutsche Regierung war immer sehr zögerlich, weil man das Gefühl hatte, die Briten wollen das sozusagen an der EU vorbeimachen. Und das ist jetzt völlig anders, seit Rishi Sunak nun endlich diesen ewigen Streit um das Nordirland-Protokoll beigelegt hat, ist sozusagen jetzt wirklich es an der Zeit und möglich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und da ist eben auch die Bundesregierung jetzt viel williger, das zu tun. Und in diesem Moment ist dann eben der Besuch von Charles für Rishi Sunak besonders passend und man will jetzt eben wirklich einen Schritt weiter. Und das hat man auch daran gesehen, das Wort Brexit kam nicht ein einziges Mal vor in der Rede. Man will darüber nicht mehr reden, man will jetzt das nächste Kapitel aufschlagen.
Nach vorne gucken. Wir schauen ein bisschen nach vorne auf den morgigen Tag, nach zwei Tagen Berlin, nachts nach Hamburg. Da ist ein Termin dabei, der so manche vielleicht auch ein bisschen überrascht hat. Die Kranzniederlegung in dem Mahnmal der Kirche St. Nikolai, wo ja alliierte Bomber im Zweiten Weltkrieg einen schweren Angriff auf Hamburg geflogen sind. Auch da in gewisser Weise ein Überraschungsmoment?
Ja, das hat auch in Großbritannien einige überrascht. Viele wussten das auch gar nicht, dass es eben ein solch großes Flächenbombardement gegeben hat, größer teilweise oder in den Auswirkungen größer als das um die Frauenkirche in Dresden, habe ich heute in der Times gelesen. Und das ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz besonderes Zeichen, weil man da ja in Deutschland nie drüber gesprochen hat. Zumindest nicht so laut, weil das sehr viel früher war. Das war 1943. Und das war eben zu einer Zeit, als ein solches Flächenbombardement möglicherweise noch für sinnvoll gehalten wurde. Obwohl in Großbritannien da auch immer drüber diskutiert wurde. Gerade die Kirchenkreise haben gesagt, ist das wirklich richtig? Dass aber jetzt Prinz Charles da einen Kranz niederlegt, das ist natürlich auch noch mal ein großes Zeichen der Versöhnung und eine echte historische Geste. Und ich glaube auch, dass das in Hamburg bei denen, die sich daran noch erinnern oder die jetzt in der zweiten, dritten Generation davon noch enger oder näher dran gehört haben, dass das für die schon ein großes, wichtiges Zeichen ist.
In Hamburg geht sein erster Auslandsstaatsbesuch zu Ende, aber seine erste Krönung, wenn man so will, die steht noch bevor, die echte offizielle. Am 6. Mai wird das dann die große royale Show?
Ja, das wird eine große royale Show, aber das wird gleichzeitig auch ein Balanceakt für ihn. Er hat ja angekündigt, dass er das Ganze modernisieren und abspecken will. Die Briten stecken in einer heftigen Wirtschaftskrise. Das hat nicht nur mit dem Brexit zu tun, natürlich auch. Und in solchen Zeiten kann er jetzt nicht mit dem ganz großen Pomp und Circumstance da ankommen. Das heißt zum Beispiel ist die Gästeliste von 8.000 Gästen, wie es noch bei Königin Elisabeth 1953 war, auf nur 2.000 Gäste abgespeckt. Andererseits kann er natürlich auch nicht ganz auf diesen Pomp und Circumstance verzichten, denn das ist ja sozusagen der unique selling point der Monarchie. Also ohne die Magie dieser scheinbar ewig wiederkehrenden Rituale ist das ja auch gar nichts. Also das heißt, er wird da einen schwierigen Balanceakt vor sich haben. Er wird ihn hoffentlich gut meistern, sagen viele, die die britische Monarchie auch behalten wollen. Und man wird daran wahrscheinlich auch sehen, wie er in Zukunft, wenn er die Krönung hinter sich hat, dann dieses Amt in einer anderen Zeit neu gestalten wird.
Du wirst auf jeden Fall für uns darüber berichten, über diese Krönung und auch morgen im letzten Tag seines Staatsbesuchs. Annette, sehr schön, dass du hier bei uns warst und demnächst dann wieder per Videoschalter aus London. Dankeschön. Danke. Ja, in Zeiten, in denen, um verhaftet zu werden, es beispielsweise schon reicht, den Krieg gegen die Ukraine genau das zu nennen, nämlich einen Krieg, leben nicht nur Oppositionelle gefährlich in Russland, sondern auch ausländische Journalisten. Wie nun der Reporter der amerikanischen Zeitung Wall Street Journal, Evan Gershkovich, erfahren musste. Ein Moskauer Gericht hat nun Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen, wegen Spionage für die USA. Er habe angeblich militärische Staatsgeheimnisse sammeln wollen. Ina Ruck berichtet.
In der Stadt Jekaterinburg am Ural hatte der amerikanische Journalist recherchiert. Die Gegend ist ein Zentrum der Rüstungsindustrie. Unter dem Vorwurf, für die US-Regierung spioniert zu haben, wurde Gershkovich gestern dort festgenommen und später nach Moskau gebracht. Hier wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. Im Hinterhof des Gerichts wartet das Auto des Geheimdienstes FSB. Evan Gershkovich wird gleich nach der Verhandlung in die U-Haft gebracht. Er selbst weist alle Vorwürfe zurück. Bis Ende Mai soll er zunächst in Untersuchungshaft bleiben. Mich haben sie nicht in den Gerichtssaal gelassen, sagt der Anwalt. Ich habe auch die Begründung der Anklage nicht gesehen. Aber ich bin überzeugt, dass mein Klient nicht gegen das Gesetz verstoßen hat. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums stellt das anders dar, nennt jedoch keine Details. Unter dem Deckmantel journalistischer Tätigkeit eines Journalistenvisums ist dieser Mensch, nach dem zu urteilen, was er in Jekaterinburg unternommen hat, einer völlig anderen Tätigkeit nachgegangen. Der 31-jährige Reporter des amerikanischen Wall Street Journal arbeitet seit einigen Jahren in Russland. Sollte er der Spionage für schuldig befunden werden, drohen bis zu 20 Jahren Haft. Russlands Strafjustiz gilt als nicht unabhängig. Anklagen enden hier fast immer mit einem Schuldspruch.
Gudrun Engel in Washington. Welche Reaktion gibt es denn von den amerikanischen Behörden der Regierung zu dieser Verhaftung?
Ja, die Reaktionen sind scharf und sie sind deutlich. Der US-Präsident ist direkt als erstes am Morgen über diese Festnahme informiert worden. Das Außenministerium ist in engem Austausch sowohl mit der Familie des Gefangenen als auch mit dem Arbeitgeber, mit dem Wall Street Journal. Und die US-Botschaft in Moskau verlangt, vorgelassen zu werden zu dem Gefangenen. Da heißt es aber, es könne noch einige Tage dauern. Es ist ja das erste Mal, dass ein Journalist festgenommen wurde seit dem Ende der Sowjetunion und man ihm Spionage vorwirft. Und das ist sicherlich eine Zäsur, das ist eine neue Eskalationsstufe. Und die Vereinigten Staaten haben vor einigen Wochen schon mal alle US-Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Russland zu verlassen, dringend und schnell zu verlassen. Und diese Forderung hat man heute noch mal nach der Festnahme Nachdruck verliehen. Und auf Nachfrage hieß es auch, das gelte auch für Journalisten. Es heißt zwar in jedem Statement immer, Russland müsse es ermöglichen, dass Journalisten frei, unabhängig und ungehindert arbeiten können. Aber dass das nicht der Fall ist, zeigt sich auch an anderen Zahlen. Das Komitee zum Schutz von Journalisten hat bekannt gegeben, dass derzeit eben 22 westliche Journalisten in russischer Haft sitzen. Und mit dem heutigen Tag sind es eben 23.
Informationen von Gudrun Engel in Washington. Vielen Dank dafür. Mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen ist so manches in unseren Alltag zurückgekehrt, worauf wir gerne weiterhin verzichtet hätten. Ganz gewöhnliche Erkältungskrankheiten zum Beispiel oder offenbar auch wieder mehr Einbrüche und Raubdelikte. Klar, wieder weniger Menschen im Homeoffice bedeutet wieder mehr Gelegenheiten für Diebe. Das ist eine der Erklärungen für die Tendenz, die die heute vorgestellte Kriminalitätsstatistik in Deutschland zeigt. Nachdem die Zahlen der registrierten Straftaten zuvor 5 Jahre in Folge rückgängig waren, stiegen sie 2022 wieder deutlich an. Das hat zwar auch etwas mit gesetzlichen Änderungen zu tun, aber gerade bei einer Statistik ist der Trend trotzdem erkennbar und beunruhigend. Die wieder gestiegene Zahl von Kindern als Tatverdächtige. Mehr als 93.000, ein Anstieg von 35,5% gegenüber dem Vorjahr. Über Einzelheiten und wie kriminelle Karrieren beginnen können, berichtet Susanna Schalek.
Warum schickt man jemanden zusammen? Eine gute Frage mit 11. Ja, um der Stärkste oder der Coolste in der Clique damals zu sein. Also das hat auch sehr viel was mit Gruppenzwang zu tun gehabt.
Berat Ergüner aus Duisburg, heute 23. Als 11-Jähriger bekommt er seine erste Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Dreimal verprügelt er einen Gleichaltrigen.
Wie habe ich mich damals gefühlt? Ja, als der Typ halt auf dem Boden lag, habe ich mich wie der Stärkste gefühlt. Als die Anzeige reinkam, habe ich mich wie der Schwächste gefühlt. Ne? Also man freut sich darüber nicht, wenn man die Mutter weinen sieht, leider.
Hier im Polizeipräsidium Duisburg arbeiten Sozialpädagogen und Polizisten ganz intensiv mit Kindern und Jugendlichen, wie Berat einer war, oft über Jahre. Die Initiative Kurve kriegen richtet sich an Minderjährige, denen eine Intensivtäterkarriere droht. Die Jüngsten sind 8 Jahre alt. Und es bleibt genug zu tun, denn die Zahl der Tatverdächtigen liegt in Duisburg wieder auf Vor-Corona-Niveau.
Viele machen die Erfahrung, man wird vielleicht auch nicht unbedingt immer erwischt, man kann davonkommen, ne? Und manche sind dann eben auch noch strafunmündig, die dann auch für sich wissen, mir kann eh nicht viel passieren, das wird dann eh eingestellt.
Kinder und Jugendliche sind 2022 häufiger ins Visier der Strafbehörden geraten als vor der Corona-Pandemie. Das zeigt die aktuelle Kriminalstatistik. Die häufigsten Delikte sind Diebstahl und Körperverletzung, gefolgt von Sachbeschädigung und Rauschgiftdelikten. Doch auch das Versenden von Kinderpornografie spielt eine Rolle. Vielen Jugendlichen ist nicht bewusst, dass sie sich strafbar machen können, wenn sie solche Bilder verschicken. Professor Menno Baumann, der zu Jugendkriminalität forscht, beunruhigt der aktuelle Anstieg noch nicht. Trotzdem müsse man sich mit ihm auseinandersetzen und mit den Gründen.
Steigende Armut, Eskalation auf dem Wohnungsmarkt, Desintegration im Schulsystem, die durch die Corona-Pandemie ganz eindeutig vorangetrieben wurde. Aber auch so Sachen wie Medieneffekte. Wir zehren im Moment auch alles in die Medien, was irgendwie zu haben ist, was auch nicht nur unkompliziert ist für junge Menschen.
Dem Team von Kurve kriegen in Duisburg macht vor allem eine Entwicklung Sorgen.
Wir können durchaus feststellen, das macht uns natürlich auch große Sorgen, dass der Einsatz von, von Werkzeug in Form von Messern zugenommen hat. Das macht uns wirklich Sorge. Also ich denke, früher war ein Messer eher ein Einzelfall, heute ist ein Messer der Regelfall.
Der Ansatz von Kurve kriegen, Prävention. Je früher man mit straffälligen Kindern und Jugendlichen arbeite, desto besser seien die Erfolgschancen, so wie bei Berat Ergüner.
Ohne das Projekt oder die Initiative Kurve kriegen, vermute ich mal, dass ich jetzt auf jeden Fall im Gefängnis wäre. Oder geschweige denn, ich würde auf jeden Fall kein richtiges Leben mehr führen können.
Doch Berat Ergüner hat die Kurve gekriegt. Heute macht er eine Ausbildung und will bald heiraten.
Zur aktuellen Kriminalitätsstatistik hat Holger Schmidt vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Die polizeiliche Kriminalstatistik ist eine wichtige Sache. Für die Polizei und für Menschen, die mit den komplizierten Kategorien und der Einordnung der erhobenen Zahlen umgehen können. Für öffentliche Debatten über eine gute oder schlechte Polizei oder eine friedliche oder böse Gesellschaft ist sie nur bedingt geeignet. Ihr und mein Sicherheitsgefühl hängt doch nicht an Zahlen, sondern eben an unserem Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit im Alltag. Ein gutes Beispiel ist für mich die Wohnungseinbruchskriminalität. Sie steigt wieder, nachdem sie in der Corona-Zeit historisch tief war. Eigentlich kein Wunder, wenn Menschen zu Hause sind, gehen Wohnungseinbrüche zwangsläufig zurück. Ich sage das nicht gleichgültig. Wohnungseinbrüche gehören zu den Straftaten, die betroffenen Menschen besonders belasten, weil sie das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden verloren haben. Und zwar unmittelbar und viel mehr als bei Computerbetrug oder Trickdiebstahl. Deswegen verlangt diese Zahl tatsächlich ein schnelles Gegensteuern. Ganz anders aber empfinde ich die Debatte um steigende Zahlen von Kinderkriminalität und absurde Rufe danach, nun möglichst auch Kinder unter 14 Jahren bestrafen zu können. Wer Kinder hat und Kinder kennt, weiß um die Entwicklung eines jungen Menschen. Grenzen erkennen, Reflexion lernen, Verantwortung übernehmen, all dies kann gelernt werden oder eben schiefgehen. Diese Entwicklung können wir als Eltern oder Gesellschaft fördern und begleiten, aber wir können sie nicht erzwingen. Schreckliche Taten, die einzelne junge Menschen begehen, führen verständlicherweise zu Ratlosigkeit, ja zu Fassungslosigkeit. Doch Wege daraus funktionieren bei Kindern nicht über Strafen.
Die Meinung von Holger Schmidt. Widmen wir uns noch mal kurz einem Thema des Besuchs von König Charles III., der heute Mittag ja im Berliner Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete in Berlin-Tegel mit Familien und Helfern sprach. Von Tegel aus werden die Menschen auf die Bundesländer verteilt und dort wiederum zusammen mit Flüchtlingen aus anderen Ländern auf die einzelnen Kommunen. Doch in Städten und Dörfern fühlen sich viele überfordert, wollen mehr Hilfe von der Bundesregierung. Angeboten hat Unterstützung heute zunächst mal die oppositionelle CDU-CSU-Fraktion, die für Gespräche zahlreiche Vertreter von Kommunen zu sich nach Berlin geladen hatte. Oliver Sallet und Susanne Blum.
Angekommen in Deutschland, doch wie hier im thüringischen Suhl ist die Erstaufnahmeeinrichtung hoffnungslos überbelegt. Gewaltausbrüche und Polizeieinsätze sind die Folge wie hier im Dezember vergangenen Jahres. Der Suhler Oberbürgermeister André Knapp beklagt, seine Stadt sei am Limit, jetzt sei auch die Bundesregierung gefragt.
Ja, der Bund kann auch tun. Er kann die Flüchtlingsströme auch begrenzen, lenken und leiten. Ich denke, es muss auch weiterhin auf europäischer Ebene gesprochen werden. Der Schutz der Außengrenzen ist ein zentrales Thema, um diese Zuflucht auch zu begrenzen.
In Berlin hat die Unionsfraktion zum Asyl- und Flüchtlingsgipfel geladen. 370 Gäste, mehr als die Hälfte Kommunalpolitiker. Parteichef Friedrich Merz, mehrfach kritisiert für polarisierende Thesen in der Flüchtlingsdebatte. Hier übt er sich in einem ernsten Ton.
Weil wir wissen, dass insbesondere eine so große Zahl von Flüchtlingen und zusätzlich von Asylbewerbern dieses Land an die Grenzen dessen bringt, was die Gesellschaft noch bereit ist zu akzeptieren.
Auch Bürgermeister Knapp ist angereist, berichtet von seinen Sorgen mit mangelndem Wohnraum und ist damit nicht allein.
Woher bekommen wir den Wohnraum, den wir brauchen?
Wir suchen und händeringend immer Unterkünfte.
Wohnraum.
Die Unterbringungsfrage.
Auch aus Parteien der Ampelkoalition sind Kommunalpolitiker angereist, teils mit deutlichen Worten.
Ich bin Sozialdemokrat und ich bin nicht einverstanden mit diesem Kurs, der im Moment von Berlin und auch von anderer Stelle gefahren wird. Da muss dringend etwas passieren.
Ein Oppositionspolitiker, der zum Flüchtlingsgipfel einlädt, darin sieht Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach einen Spagat zwischen der Schärfung des eigenen Profils und gleichzeitig einem Angriff auf die Ampelregierung seitens der Union.
Sie macht sich ein Thema zu eigen, mit dem sie in den letzten Jahren auch innerparteilich durchaus Debatten und Schwierigkeiten erlebt hat. Und sie formuliert mit dieser Veranstaltung heute auch den Vorwurf an die Bundesregierung, dass sie nicht hinreichend die Sorgen auf kommunaler Ebene im Themenfeld Migration, Integration ernst nimmt.
Bundesinnenministerin Faeser warnt vor politischer Stimmungsmache.
Wenn sich die Union behilflich machen würde und sich stark in unsere Prozesse einbringt, dann begrüße ich das sehr. Wenn sie aber so einen Flüchtlingsgipfel nur macht, um öffentlich Stimmung zu machen und die Solidarität, die es gibt in der Bevölkerung für die vielen ukrainisch geflüchteten Frauen und Kindern zu brechen, dann ist es nicht in Ordnung.
Aber auch innerhalb der Koalition gibt es Sympathien für eine härtere Linie in der Flüchtlingspolitik, wie zwei FDP-Abgeordnete in einem Positionspapier fordern. Mehr reguläre und weniger irreguläre Migration.
Deutschland muss Menschen aufnehmen und das ist auch richtig so. Aber wir müssen uns dringend darum kümmern, dass insgesamt die Belastung für die Kommunen runtergeht.
Für Bürgermeister Knapp hat sich die Reise nach Berlin gelohnt. Stimmungsmache sieht er im Flüchtlingsgipfel nicht, auch wenn die Union am eben doch nur Oppositionspartei ist.
Der Trilland unterstützte bundesweite Warnstreik zum Wochenbeginn scheint soweit nicht den erwünschten Effekt gehabt zu haben. Denn auch die jüngste vergangene Nacht zu Ende gegangene Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist gescheitert. Das bedeutet aber keinesfalls, dass jetzt gleich neue Streiks, so wie am Montag, angepfiffen werden. Denn bis Mitte April gilt erstmal Ruhe aufgrund der sogenannten Friedenspflicht. In der Zeit wird eine 24-köpfige Schlichtungskommission das versuchen, was bislang wegen der sehr unterschiedlichen Vorstellungen und schrillen Töne von Arbeitgebern und Gewerkschaften nicht zustande kam. Ein für beide Seiten akzeptabler Tarifvertrag. Ole Hilgert und Andreas Hebel.
Werder an der Havel. Hier vor den Toren Potsdams leben knapp 30.000 Menschen. Die Stadt wächst, die Wirtschaft entwickelt sich gut. Mit Spannung blickt man auch im Rathaus auf die Tarifverhandlungen. Eine Einigung hätte zwar Klarheit gebracht, doch die verhandelten Summen seien für die Stadtkasse kaum finanzierbar.
Bei den Zahlen, die die Arbeitgeber am Ende angeboten haben, mussten wir bei uns in der Finanzverwaltung ein Stück weit schlucken, weil das für unseren kommunalen Haushalt jährliche Mehrbelastung ausgemacht hätte von 1,7 Millionen Euro. Und wenn wir wissen, dass wir große Investitionen gerade im Bildungsbereich vor der Brust haben, ist das natürlich eine Hausnummer.
Bundesweit dürften Kommunen ähnliche Sorgen haben. Und so hieß es spät in der Nacht von der Arbeitgeberseite, man sei bis an die Grenze des Verantwortbaren auf die Gewerkschaften zugegangen. Die Forderung der Gewerkschaften für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5% mehr Geld, für untere Einkommensgruppen aber mindestens 500 Euro monatlich. Das Angebot der Arbeitgeber ein Plus von 8%, mindestens aber 300 Euro im Monat. Zusätzlich eine einmalige steuerfreie Zahlung von 3.000 Euro. Ein wesentlicher Streitpunkt ist aber auch die Laufzeit. Während die Arbeitgeber zunächst 27 Monate boten, fordern die Arbeitnehmer 12 Monate. Aus Sicht mancher Beobachter ist die kürzere Laufzeit durchaus berechtigt.
Denn wir hatten im vergangenen Jahr 8%, in diesem Jahr wahrscheinlich nochmal 6% Inflation. Also zusammengenommen ist die Kaufkraft ihrer Löhne am Ende dieses Jahres 14% weniger wert als vor 2 Jahren. Und diese 10,5% gleichen somit noch nicht einmal die Inflation aus.
Auch deshalb erklärten Verdi und Beamtenbund nach 3 Verhandlungstagen die 3. Tarifrunde für gescheitert.
Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen, um einen tatsächlich sozial gerechten Abschluss möglich zu machen.
Bund und Kommunen als Arbeitgeber reagierten enttäuscht.
Ich glaube, dass gerade in diesen Krisenzeiten es gut gewesen wäre, am Verhandlungstisch noch zu bleiben und zu sehen, ob wir für die Beschäftigten nicht etwas Gutes erreichen können.
Die Arbeitgeberseite leitete nun eine Schlichtung ein. Bis Mitte April soll die eingesetzte Kommission an einer Einigung arbeiten. Von Sonntag an gilt Friedenspflicht. Bis nach Ostern sind Warnstreiks im öffentlichen Dienst dann ausgeschlossen.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Und da bleiben wir bei der Inflation. Die ist in Deutschland im März überraschend kräftig zurückgegangen. Der Preisanstieg beträgt gegenüber dem März vorigen Jahres nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes 7,4%. Im Februar lag der Anstieg noch bei 8,7%. Mehr dazu von Markus Görner.
Auf den ersten Blick geht die Inflationsrate zwar deutlich zurück, allerdings beruhen die gesunkenen Zahlen vor allem auf einem statistischen Effekt, dem sogenannten Basiseffekt. Denn Grundlage des Vergleichs ist der März vergangenen Jahres, als Energiepreise und Inflation in die Höhe schnellten. Grund für den aktuellen Rückgang sind die seit dem Spätsommer fallenden Energiepreise. Auch wegen staatlicher Hilfen. Der Anstieg zum Vorjahr liegt hier nur bei 3,5%. Aber Lebensmittel zum Beispiel bleiben teuer. Der Anstieg hier mehr als 22%. Die Europäische Zentralbank rechnet deshalb damit, dass sie die Leitzinsen weiter erhöhen muss, um die Inflation wieder auf das gewünschte Niveau von 2% zu bringen. Bis es soweit ist, wird nach Meinung von Ökonomen allerdings noch 1 bis 2 Jahre vergehen.
Die EU will die Energiewende beschleunigen. Mitgliedstaaten und Parlament haben neue, ehrgeizigere Ziele ausgehandelt für den Ausbau von Wind, Solar und Wasserkraft. Bis 2030 soll deren Anteil an der verbrauchten Energie auf 42,5% wachsen. Das sind gut 10 Prozentpunkte mehr als bisher vorgesehen. Auf Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten wächst damit der Druck, die Erneuerbaren zügiger auszubauen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ziehen ins Halbfinale der Champions League ein. Nach dem Sieg im Hinspiel genügte dem deutschen Meister ein 1:1 Unentschieden gegen Paris Saint-Germain. Im Halbfinale treffen die Wolfsburgerinnen im April auf Arsenal.
Pure Erleichterung nach 10, 90 Minuten. Vor allem in der Anfangsphase Paris kaum aus dem Tritt zu bringen. Der erste Schockmoment für die Wolfsburgerinnen nach 11 Minuten. Diani steht nach einem genialen Pass ganz allein vom Tor, die Pariser Führung. Doch der Videobeweis sagt, abseits, Tor zählt nicht. Der Schreck, auch ein Wachmacher. 20. Minute, erster wirklicher Angriff, Felicitas Rauch mit dem Antritt und Alexandra Popp mit Willen. Grätscht den Ball zur Wolfsburger 1:0 Führung ins Eck. Für Popp das erste Tor in dieser Champions-League-Saison. Paris aber mit der schnellen Antwort in der 30. Minute. Diani zum 1:1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte der VfL mit den besseren Chancen, aber mit Pech. Es bleibt am Ende beim 1:1. Die Gefühlswelt in Wolfsburg?
Sehr, sehr gut, muss man sagen. Vor allem, weil wir uns echt am Ende brutal reingekämpft haben. Und ja, wir sind einfach sehr, sehr glücklich.
Halbfinaleinzug geglückt. Dort wartet auf die Wolfsburgerinnen nun Arsenal.
Und zum Schluss geht's raus an die frische Luft mit einem Blick auf einen der mehr als 3000 Campingplätze hier in Deutschland. Campen ist offenbar beliebt wie selten zuvor. Zuletzt machten im Schnitt pro Jahr 35 neue Campingplätze auf. Und die Zeiten, in denen man dann einfach so ankommen und sich einen freien Platz aussuchen kann, längst passé. Vor allem Dauercamper haben ihren Flecken fest gebucht. Christopher H. war für uns mittendrin beim Start der Saison an der Nordseeküste und hat beobachtet, dass man erstmal anpacken muss, bevor es chillig wird in Schillig.
Schlange stehen am frühen Morgen. Warten, dass es endlich losgeht. Volker und Cordula Pankur aus Velbert in Nordrhein-Westfalen sind schon seit Stunden auf den Beinen.
Um 1:30 sind wir aufgestanden, die letzten Sachen gepackt, Wohnwagen schon fertig hingestellt, angehängt. Eigentlich nur die Autos getauscht und dann direkt los.
Die Eheleute sind Dauercamper, wie fast alle hier. Aber die Pankurs haben neben ihrem mobilen Zuhause auch gleich ihre Nachbarn aus der Heimat mitgebracht.
Irgendwann kam dann, ja, kommt doch mal zu uns, macht mal mit uns ein Wochenende. Ja, dann sind wir hier hochgefahren mit denen und dann war es soweit. Dann habe ich uns hier am Campingplatz angemeldet und dann haben wir erst nach einem Wohnwagen gesucht und haben den dann gekauft.
Um 7 Uhr ist es soweit. Die Schranke geht hoch, die Camper rollen los. 900 Plätze für Dauercamper gibt es in Schillig, wobei die hier Saisoncamper heißen. Wegen Sturmfluten im Winter müssen die Wohnmobile spätestens am 15. Oktober vom Hof. Das sind genau 200 Tage Camping direkt an der Nordseeküste. Die Wahlheimat der Nachbarn aus NRW, Platz 6, Gasse 2. Hier ist Anpacken Pflicht.
Hier hat man wirklich so einen Zusammenhalt, den man so, ich sag mal, im normalen Leben nicht mehr so häufig findet.
Sascha und Tina Densborn, die Nachbarn, sind seit 3 Jahren hier in Schillig. Für sie gibt es beim Zeltbau gut gemeinte Nachbarschaftshilfe.
Zack, 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 los, bevor der nächste Regenschauer kommt.
Du musst das von innen, geh mal von innen am besten.
Nein, du musst das da mal reinschieben. Weiter, weiter, weiter.
Es geht auch mal ein bisschen rauer her, aber...
Der Ton ist mal ein bisschen rauer, aber...
Aber ist alles gut.
Aber wenn hinter alles steht, wird sich mit dem Bier vertragen.
Ja.
Bis alles steht und fertig eingerichtet ist, dauert's aber noch.
Für uns ist das jetzt auch wirklich keine Arbeit, sondern das ist unser, ich sag jetzt mal, Hobby. Ich muss jetzt nicht irgendwie im Hotel mich morgens fertig machen zum Frühstücksbuffet mit 1000 anderen, sondern ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann essen, wann ich will, ich kann das tun, was ich möchte. Und habe meine Freunde drumherum, die nicht extra irgendwie mit mir in ein Hotel fliegen müssen oder sonstiges, sondern die sind immer hier. Und das ist für uns so einfach Freiheit.
2022 gab es auf dem Campingplatz knapp 280.000 Übernachtungen von etwa 45.000 Gästen. Noch ist viel Platz. Doch schon ab Ostern beginnt die Hochsaison. Dann werden die meisten der 1.500 Stellplätze belegt sein. Die Wartezeit für einen Dauercampingplatz mit Hund beträgt übrigens 6 Jahre. Heute haben schon die ersten 250 Langzeitgäste aufgecampt.
Der geht schon alleine rein.
Und auch wenn nicht immer alles von alleine geht, die Saisoncamper sind angekommen.
Also morgen ist es komplett eingerichtet. Also Teppich drin, Küchenschränke drin, alles drin. Dann haben wir ein zweites Zuhause hier oben.
Und da sie ihre Nachbarn ja selbst mitgebracht haben, wird's mit denen schon mal klappen.
Nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlecht isolierte Campingwagen. Carsten, wie sind denn die Aussichten?
Ja, die Aussichten für Camper, würde ich sagen, hängen vom Ort der Wahl ab. Ich springe erst mal ganz in den Süden zu den Kanarischen Inseln. Wer dort jetzt gerade Campingurlaub machen sollte, der würde leicht verzweifelt sein. Denn ein Satellitenbild des heutigen Tages deutet es an. Wir sehen hier die Kanarischen Inseln im Atlantik liegen und dann sehen wir jede Menge Sahara-Staub. Hier kam aber heute nicht nur Sahara-Staub an, sondern mit diesem Staub eine enorme Hitzewelle. Die Höchsttemperaturen heute auf allen Inseln mehr als 30 Grad. Am heißesten war es am Flughafen Teneriffa Süd mit sage und schreibe 37,7 Grad. Das im März. Das ist ein neuer Temperaturrekord für Teneriffa Süd. Der alte lag bei 34 Grad, also mehr als 3 Grad obendrauf. Das sind wirklich die Auswirkungen des Klimawandels, dass die neuen Rekorde immer um so viel höher liegen als die alten Rekorde. Springen wir zurück nach Deutschland. Campingurlaub an der Ostseeküste, da braucht man auf jeden Fall nicht nur einen gedämmten Wagen, sondern auf jeden Fall auch eine Heizung. 6 Grad, das sind die Höchsttemperaturen am Wochenende und zu Wochenbeginn. Es wird kälter und das Ganze mit reger Tiefdrucktätigkeit. Zunächst kommt aber das nächste Tief heute Nacht aus Westen bei uns an, bringt Regen, morgen Vormittag vor allem im Südwesten, am Nachmittag dann auch im Nordosten. In den Bergen im Südwesten kann es Sturmböen geben und einzelne Gewitter im Süden sind auch dabei. Die Temperaturen sinken in dieser Nacht auf Werte zwischen 7 und 12 Grad. Tagsüber erreichen die Temperaturen 12 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten, auch der Samstag, viele Wolken, immer wieder Regen. Im Norden dann schon kälter. Und diese kältere Luft bringt am Sonntag in der Nordhälfte immerhin viel Sonnenschein. Im Süden bleibt es hingegen bewölkt. Und es regnet leicht weiter.
Sonne an der Nordsee- und Ostseeküste für die Camper. Das sind doch Aussichten. Vielen Dank, Carsten, dafür. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy und Satire.
Dann ist Dieter Nuhr gleich Ihr Gastgeber.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Schönen Restabend.
Tschüss. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.